mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
So, wir sind zwei Herren mit Hund für die dazugekommenen. Das eine, der eine Hund ist der Sir Mortimer und der gehört Thomas Koch. Hallo.
Hallo Kai, grüß dich.
Wie geht's denn meinem Schwiegersohn?
Dem geht's erstaunlich gut. Er wird so ein bisschen rumpelig, ne, und übellaunig im Alter.
Ja.
Also da kann meine Frau Christiane gleich sehen, wie ich dann mal werde, wenn ich das Alter von Sir Mortimer erreiche, weil der ist
ach so.
Ja schon, der geht ja jetzt auf die 75, 77 zu, ne?
Ja. Wenn man das bei den Hunden sagt man ja mal 7, aber in Wirklichkeit ist bei den großen und vor allen Dingen bei den schweren Hunden, du hast ja nicht so einen sehr großen, aber einen sehr schweren Hund, genau. Geht's am Ende dann relativ rapide zu. Deswegen würde beide ungefähr gleichaltrig auf um die 80 taxieren. Meiner okay. Hündin geht's auch gut. Ich habe heute Morgen eine lange Autofahrt mit ihr unternommen. Das mag sie gar nicht, weil wir hier sehr sommerliches Wetter haben und da an meinen Oldtimer die Klimaanlagen zwar ständig repariert werden, aber nie funktionieren, hat sie ein bisschen gelitten. Dann war sie also, dieses kleine Aperçu darf ich noch anfügen, direkt auf dem Gelände am Hof hier. Da gibt es eben wunderbare Wasserlöcher, wo die Rinder auch draus trinken. Da ist sie dann reingeht, stiefelt und wollte dann auf meine Couch, ja, vollgesogen. Dann musste ich sie erstmal rauslotsen. Rauslotsen heißt aber, sie weiß, dass sie dann mit Wasser abgespritzt wird und das meidet sie. Weiß der Geier warum? Da passiert überhaupt nichts. Also, ja.
Außer, dann, dass man mit Wasser abgespritzt wird, ja.
Genau, da wird man mit Wasser abgespritzt und dann mag sie das alles gar nicht. Dann will sie doch wieder reingehen. Dann ist sie in ihr Körbchen gegangen und hat sich von dem gelöst, was sie in der Rindertränke zu sich genommen hat. Und dann war eben auch das Frühstück noch mit dabei. Das durfte ich dann eben auswaschen. Und ist dann eben so. Und dann guckt sie einen auch so an und sagt, ja, es ist nicht in Ordnung, was ich hier mache, aber was soll ich machen? Ja, was soll ich machen?
Das sind ja alles diese Dinge, wenn sich Leute jetzt gerade zur Corona-Zeit, haben sich ja unglaublich viele Leute einen Hund angeschafft. Mhm. Die ahnen ja gar nicht, wie viel Arbeit so ein Tier ist. Es gibt, ja. Hunde geben ja mehr zurück als Kinder, ne? Das ist ja gar keine Frage. Aber die ahnen nicht, was das an Arbeit bedeutet. Ja.
Und Schweinerei. Die Natur hat's ja bei den Frauen, was Hunde angeht, auch nicht besonders intelligent gemacht, denn die wird auch mit 80 noch heiß. Jetzt ist sie gerade wieder heiß. Echt? Das heißt, nachts kommt sie dreimal und muss dann aufs Klo, ja, was sie sonst nie hat. Ja. Verhält sich ganz komisch, legt sich in irgendwelche Ecken, wo sie dann da, und dann fängt sie an zu fiepen und hat aber gar nichts. Und es ist, nee, also es ist mitunter viel Arbeit, aber du hast natürlich recht. So süß ist natürlich auch kein Baby. Nein. Und die Babys kommen ja, habe ich mir sagen lassen, nachts auch oft. So.
Ja.
Wie geht's dir so als Hundebesitzer und als Mann und als Out of Home und als Media-Tentakel?
dem Tentakel geht es im Augenblick ganz hervorragend. Selten so viel neue Kunden, die im Augenblick, da muss ich immer so im Terminkalender hin und her schieben, weil die SPD hat natürlich Vorrang vor allem und die darf alles stören und meinen Terminkalender durcheinander bringen. Es ist sehr arbeitsreich und es macht unendlich viel Spaß.
Gut, wir hatten in der letzten Woche den Thomas Lückerath, den Founder von DWDL, zu Gast und hatten das Thema RTL-Führung. Jetzt ist er eine Woche weiter ins Land gegangen und ich habe jetzt auch die offizielle Stellungnahme von RTL dazu gelesen. Und ich finde es immer noch ein bisschen befremdlich, wie der Markt so gar nicht darauf reagiert, dass einer der großen Stars, Bernd Reichert, einfach so leise weinend abtritt und uns erzählt wird, er würde in die Führung von Bertelsmann eintreten.
Das ist das eine. Das andere ist die Fusion, die tatsächliche Fusion zwei solcher Giganten. Also RTL im TV-Markt und Gruner und Jahr, Königin des Printmarktes, des Zeitschriftenmarktes, wird auch nicht kommentiert. Das wird alles so, als hätten wir noch irgendwie Sommer, saure Gurkenzeit, keiner liest die Nachrichten. Es wird sicher zur Kenntnis genommen, aber reden tut keiner drüber.
Wenn man dann noch, weil du Königin sagtest, die Königin von Gruner und Jahr Anfang des Jahres ja auch in den Sack gehauen hat bei Gruner und Jahr, Julia Jäkel nämlich, das ja auch so hinter vorgehaltener Hand, ja, die muss halt gehen, weil Gruner und Jahr verliert in dieser Fusion oder da hatte sie keinen Bock drauf. Und jetzt der andere Star, der vermeintliche Gewinner Bernd Reichert auch geht und ich dann ja immer noch daran denke, dass das ja ein Inhaltehaus ist, beide, die also leben ja nur von ihrer Art und Weise mit Information und Unterhaltung umzugehen, weiß ich nicht, haben wir so einen Trend weg von Personen in der Wirtschaft hin zu Funktionsträgern?
Also die sozialen Medien haben ja eigentlich die Unternehmenschefs aufgefordert, sich stärker zu äußern zu Themen. Das machen nur sehr wenige CEOs und stattdessen geschieht jetzt das Gegenteil. Jetzt tauchen sie alle weg und wir reden nicht mehr über diese Personen und die sind ja so entscheidend für die Führung eines Unternehmens.
Ist eben die Frage. Wenn das so entscheidend ist, warum löst man sich von strahlenden, charismatischen Figuren und setzt da lieber auf weniger charismatische? Also
pass auf,
Fernsehgeschäft.
Du hast gerade Inhalte gesagt, ja, Inhalthaus. Alles schielt auf die Digitalos, auf Facebook und Google und wie sie alle heißen mögen, die überhaupt keine Inhalte produzieren.
Die nur transportieren.
Sie transportieren, ja, fremde Inhalte, produzieren selbst gar nichts, also tragen auch nicht zur Wertschöpfung der Welt bei. Und alle schielen dorthin, statt auf die Unternehmen, die Inhalte produzieren. Das wäre ein grausiger Trend.
Wir haben ja an dieser Stelle, das hatten wir ja diese Woche wieder, war ja Rezo mit seinem zweiten Video, wieder mit Millionen Aufrufen bei YouTube und hat ja auch wirklich Impact auch in diesem politischen Geschäft und auch da hatten wir die alten traditionellen Inhaltemacher, die auch Journalisten sich nennen und das Hochhalten als Handwerk, ja nicht nur Positives darüber zu finden, obwohl halt journalistisch ganz sauber, wenn auch extrem schnell arbeitet und ihm eigentlich inhaltlich nicht am Zeug geflickt werden kann, weil das sonst längst geschehen wäre. Das heißt, es wird sich so allgemein über ihn mokiert, weil er eben eine neue Art der Betrachtung da reinsetzt und den klassischen Journalisten so ein bisschen den Rang abläuft, was Schnelligkeit, Vermittelbarkeit, neue Sprachverwendung, Faktenaneinanderreihung, es ist ja auch alles, es ist natürlich auch in einer gewissen Weise einseitig, aber er macht es natürlich ganz in unserem Sinne, nämlich er geht die Mächtigen an. Der geht nicht in Strukturen rein, sondern der guckt sich an, was machen diese Mächtigen, diese teilweise gesichtslosen Leute in unserem Namen oder an uns vorbei und prangert es richtig an und das gehört auch dazu, dass das wahrscheinlich zum Untergang der CDU beiträgt.
Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Was das Faszinierende an Rezo ist, den ich zugegebenermaßen ziemlich mag, auch seine ganze Art, ist, er liefert eine Transparenz, die für Journalismus ungewöhnlich ist. Ja? Wo sind denn die Journalisten, die sagen, ich habe hier folgende Fakten, über die ich gerne sprechen möchte, aber ich geb's euch auch gleich den Link dazu. Ja, ich sag euch exakt, wo ich diese Informationen her habe und wie viele Links hat er da wieder zelebriert in dem letzten Video? Dutzende, ja. Also er liefert 100. den Faktencheck gleich mit. Das ist für Journalismus neu. Ne, der Journalist alter Couleur ist ein Gatekeeper, ja, er hat die Informationen und wir haben das Vergnügen, ihm lauschen zu dürfen oder lesen zu dürfen, aber wo jetzt die genau herkommen, das wird ja oftmals gar nicht in den Vordergrund gestellt. Das ist an Rezo wirklich gut.
Wird das denn Auswirkungen haben auf die mediale Verbreitung? Also ich schaue jetzt mal so ein Gegenpart, so ein Gegentrommler ist ja Bild TV. Wir beide schauen das natürlich nicht, nehmen aber trotzdem zur Kenntnis, dass es das gibt. Mhm. Und das ist ja auf dem Weg zu so einem deutschen Fox News zu werden, wo also schon versucht wird, die tägliche Agenda zu bestimmen. Und was ich nicht so richtig verstehe, ist, dass nicht alle dem Beispiel von Annalena Baerbock folgen, dass Politiker mit Anstand einfach Bild meiden.
Danke, Frau Baerbock. Das war groß. Und man darf nicht vergessen, dass sie wenige Wochen zuvor der Bild ein Interview gegeben hat. Also so ganz durchgängig ist es noch nicht. Aber ja, das ist der richtige Schritt. Man darf dieser Art von Presse überhaupt kein Material liefern.
Aber Sie sind ja noch in dem alten Glauben, dass die Bild eine Macht ist.
Ja, die Macht sinkt.
Ja,
du kannst ja mit einem Lineal ziehen und sehen, wann Bild oder Bild am Sonntag auf die Auflagenlinie 0 gelangen. Das ist ja nur noch ein paar Jahre hin. Also davor habe ich keine Angst. Die Bild und Bild am Sonntag verschwinden einfach vom Markt.
Ja, das ist doch mal eine Überschrift, Thomas Koch. Ja. Bild verschwindet vom Markt.
Ja.
Yo.
So, ja.
So, wir haben heute den 10. Den 10. September, wenn ich alles richtig aufgeführt habe im Kopf, dann wird Franz Beckenbauer heute 76 Jahre alt. Oh. Und ich weiß das so genau, weil nämlich der nach mir benannte Bulle, der hier gerade unten auf der Wiese steht, heute 3 Jahre alt wird. Heute vor 3 Jahren ist Kai, so ist er genannt worden, von Herwig, meinem Bauern, ein prächtiger Bulle von 1100 Kilo Lebendgewicht, der allerdings jetzt gerade den Nachteil hat, dass er auf einer Weide steht, direkt unter meinem Schlafzimmerfenster und auf der Nachbarweide sind Jungfersen, also junge, schöne Frauen, die teilweise auch brünftig sind. Und wenn die dann nachts um 2 anfangen...
Ach du Schreck.
Weil die haben, ich weiß auch nicht, irgendwelche Schmerzen oder sonst was, sie schreit dann da rum, ist nur eine, Gott sei Dank, sagt Kai, hey, komm mal zu mir, ich bin doch auf der Nachbarweide und brüllt dann das ganze Dorf zusammen, was dann bei meinen Hähnen zur Folge hat, dass sie um 2.30 Uhr anfangen zu krähen.
Ja, weil sie meine, die Sonne wäre aufgegangen. Ja.
So,
Weißt aber, du, wer heute vor 15 Jahren gestorben ist?
Nee.
Nee, das weiß ich nicht. Ich sag mal den Namen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Taufa Ahua Tupu der Vierte, der König des Südseestaates Tonga, ist heute vor 15 Jahren leider Gottes von dieser Welt gegangen.
Und morgen, also am Samstag, ist das 20. Jahrestag von 9/11.
Oh, ja, 9/11.
Und es gibt wenig Daten, zu dem alle Menschen auf der Erde sagen können, wo sie waren zu diesem Zeitpunkt. Wo warst du?
Ich war in einem Flieger von Chicago nach Düsseldorf.
Krass.
Das heißt, es war unglaublich, als wir den Flieger bestiegen, war es noch nicht geschehen. Als wir in der Luft waren, ist es geschehen. Und kurz vor der Landung hat der Pilot gesagt, es hat eine Katastrophe gegeben in New York. Viel weiß man noch nicht. Auf jeden Fall würde der Flugverkehr eingestellt und wir waren die drittletzte Maschine, die noch den amerikanischen Luftraum verlassen haben, nachdem dann alles zugemacht wurde. Und dann kamen wir am Flughafen in Düsseldorf an und dann lief es da über die Bildschirme und fuhren in die Agentur. Ich war zusammen mit meinem COO in Chicago bei der Starcom und in der Agentur saßen alle vor dem Fernsehgerät und blass.
Ja.
Tja.
Und ich war auch in den USA.
Das ist witzig. Ja.
An 9/11. Ich kam aber an 9/12 erst aus dem Busch. Wir waren nämlich Kanu fahren und zelten.
Ja.
und kam einen Tag später und ich sah in der Tankstelle eine Zeitung, die Main News, wir waren in Main USA, und die Main News hatte Überbruch, also die Zeitung ist ja so gefaltet, wenn sie im Regal liegt, Überbruch, ein Foto von einem Flugzeug, das in ein Hochhaus. So, jetzt kommst du aus dem Busch und hast gar nichts mitbekommen. Mhm. Das war ja 2001, da gab es jetzt noch kein Mobile Phone, wo du dich informieren konntest. Und ich fragte den Tankwart, was denn da, wo das denn passiert ist, was da auf dem Bild zu sehen war. Da war überhaupt kein Text, das war nur das Bild. Mhm. Und der hat mich angeschaut, als hätte ich gesagt, deine Mutter ist eine Hure.
Ja, ja, ja.
Weil die natürlich seit 24 Stunden über nichts anderes geredet haben und es war nicht auf dem Plan von Menschen, dass jetzt Menschen kommen, die davon gar nichts wissen. Und dann habe ich diese Zeitung gekauft und dann umgedreht. Und unterhalb dieses Fotos war ein Unterbruch, 16 Passbilder aneinandergereiht, als wären die dafür produziert worden. Und da habe ich dann spontan gesagt, das stimmt nicht.
Mhm.
Jetzt muss man überlegen, das war wirklich so. Und ich habe zu meiner Schwiegermutter gesagt, Obama Bin Laden ist eine Erfindung des CIA, das war alles am gleichen Tag.
Ja, ja.
Und ich habe gesagt, die Welt wird nie wieder so sein, wie sie heute war, gestern war, vorgestern war. Und dann bin ich am Tag drauf in Boston tatsächlich noch rausgeflogen. Die haben die letzten, glaube ich, an diesem Tag haben die die Urlaubsflieger noch rausgelassen. Ich bin also noch rausgekommen, bin danach tatsächlich nur einmal im Leben nochmal in Atlanta zwischengelandet, weil ich diese hysterische amerikanische Weltsicht nicht mehr teilen wollte seitdem. Ich war da sowieso kritisch. Aber ich bin ja Verlagskaufmann, habe ja bei einer Tageszeitung gelernt und meine ganzen Mechaniken haben halt so durchgespielt. Wann ist da Redaktionsschluss bei dieser Zeitung? Woher haben die diese Bilder? Ja. Warum sind die alle so akkurat? Die sahen alle aus, als wären die dafür geshootet worden.
Ja.
Und warum wissen die alle Namen? Warum wissen die einen Tag, also Redaktionsschluss bei Main News und liebe Freunde, die ihr da draußen jetzt hört, es geht hier jetzt nicht um Verschwörung, sondern ich habe nur diese, ich repetiere das, was ich damals gedacht habe. Woher haben die all diese Bilder in dieser unglaublich kurzen Passage, denn das Unglück ist ja passiert, morgens in New York und abends am gleichen Tag war ja Redaktionsschluss, sagen wir mal 22 Uhr, vielleicht 24 Uhr, aber eine Zeitung muss ja noch gedruckt werden und dann ausgefahren werden. Und es war alles sowas von durchrecherchiert, dass ich dachte, das kann so nicht stimmen.
Und das so. Von der Main News, die ist ja jetzt nicht gerade die Washington Post, ne?
Keine investigativen Journalisten.
Das ist ja interessant. Und du hast die Tragweite des Ereignisses für die Welt gleich erkannt?
Sofort. Sofort.
Es war
folgendermaßen. Ich war nämlich 4 Wochen in Maine, haben da einfach Sommerurlaub gemacht. Und meine Schwiegereltern damals waren sehr stark, auch heute noch, republikanisch angehaucht. Und damals war Fox News noch nicht in dem Ruf wie heute. Das war nur ein Sender, Nachrichtensender, der da Tag und Nacht geschaut wurde in diesem Haus in Maine.
Ja.
Und ich regelmäßig, wenn ich dazu kam, sagte, es ist doch alles scheiße, was die da erzählen. Und wir hatten regelmäßig Streit, ja. Weil die waren große Fans von Boris Becker und Steffi Graf, ich nicht. Und Helmut Kohl war ja damals noch, Helmut Kohl war nicht mehr Bundeskanzler. Aber wir haben uns ständig gestritten über Politik. Und
dann kam Fox News dazu, genau.
Genau. Und in der Zeit, da war ja der George Bush ganz neu Präsident. Der war ja, hatte ja Al Gore stimmenmäßig unterlegen und trotzdem vor Gericht, du erinnerst dich so um die Jahreswende 99/2000, wurde das bei Gericht erstritten, dass er doch Präsident der Vereinigten Staaten werden kann. Und im September 2001 wurde auch bei Fox News verkündet, dass wir es hier wahrscheinlich doch mit dem schlechtesten Präsidenten der Weltgeschichte aus den USA zu tun haben, weil er galt wirklich als vollständig intellektuell überforderter Volltrottel.
Und man ahnte nicht, wer danach noch kommen würde, ja, genau.
Ja, gut. Aber und dann ist das alles so gekommen, wie es gekommen ist und 20 Jahre später ziehen sie sich aus Afghanistan zurück und ein Prunkstück der amerikanischen Außenpolitik ist das alles nicht gewesen. Da kam die Weapons of Mass Destruction, da kam dann der Verteidigungsfall auch am Hindukusch dazu. Also eine Menge Mist über die Welt geschüttet worden. Und wie wir wissen, gibt es ja viele, viele Hinweise darauf, dass von diesem Attentatsbestreben sehr viel bekannt war.
Ja, es ist schwer, da nicht in den Bereich der Verschwörungstheorien zu geraten. Aber an der Geschichte stimmt so vieles nicht, dass es einem ein bisschen Angst macht.
Naja, bei offiziellen Verlautbarungen muss man eigentlich immer davon ausgehen, dass es so nicht stimmt, weil, und zwar aus Plausibilitätsgründen, ein Mächtiger hat keinen Grund, dir die Wahrheit zu sagen.
Okay.
Entweder, weil er sie nicht kennt oder weil er nicht weiß, dass du sie kennst.
Oder ja, eben noch schlimmer, er kennt die Wahrheit und kann sie deshalb nicht verbreiten.
Wenn er sie nicht kennt, dann kann er sie dir nicht mitteilen. Mhm. Er teilt aber trotzdem irgendwas mit.
Ja.
Wenn er sie kennt, dann muss die Plausibilität erfragt werden. Warum soll er mir erzählen, was er weiß? Warum soll ich als normaler Bürger in die komplette Kenntnis versetzt werden?
Mhm.
Ja, und deswegen würde ich sagen, wir wissen darüber nicht alles, dass das alles katastrophal war und dass das Menschenverachtung ist. Und wir brauchen überhaupt nicht darüber zu sprechen, wie furchtbar das alles ist. Mhm. Nur bis heute glaube ich nicht, dass es so war, wie uns erzählt wurde.
Nee, das kann nicht sein, weil nichts stimmt an dieser Geschichte. Ja? Frag mal einen Geschichtenschreiber, wie er seine Geschichte aufbaut, ja, mit Logik und Zusammenhängen, und er konstruiert ja etwas, und damit du das verstehst am Ende, ne, sein Buch oder sein Geschreibsel. Und hier stimmt so vieles nicht. Das macht.
Aber damit wollen wir jetzt unsere Hörer da draußen natürlich auch nicht langweilen, sondern reden wir über die nächste Katastrophe, nämlich die IAA Mobility in München. So. Ich muss eine Frage stellen. Das war doch jetzt immer in Frankfurt.
Ja.
Warum ist das jetzt in München?
Da hat es eine Ausschreibung gegeben.
Ja.
Messen sind unter Vertrag in einer Stadt, ne? Das ist völlig klar. Und dieser Vertrag, der läuft ja nicht ewig. Und der Vertrag ist neu ausgeschrieben worden und dann hat Frankfurt verloren. Das muss wehgetan haben, weil irgendwie IAA und Frankfurt, ne, gehören zusammen.
Ja.
Und auf einmal München. Und ja, da mag man dann sich vorstellen, in Frankfurt gibt es ja sehr, sehr wenig Automobilhersteller. Nämlich gar keine. Und in München regiert eine BMW.
Ja, und Audi ist jetzt auch nicht so weit und Mercedes ist in Stuttgart.
Audi ist um die Ecke, ja, genau, ja.
Ja.
Und da hat also die Region offensichtlich, die Pkw-Hersteller haben sich dann mal für München entschieden. Weil wahrscheinlich aus folgendem Grund. Wir müssen doch heute an Nachhaltigkeit denken, ja. Und den ganzen Krempel nach München zu fahren, bläst weniger Emissionen in die Luft, als sie nach Frankfurt zu transportieren. Hast du daran schon mal gedacht? Die haben das für uns getan.
Ach so. Ja.
Mit der Gedanke kam mir jetzt spontan.
Und aber das Ziel dieser Messe ist ja, die Potenz von Industrie zu zeigen, ne?
Ja, klar.
Und wenn wir irgendwas gelernt haben, dann ist doch die Potenz dieser Industrie im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass wir da stehen, wo wir stehen.
Ja, auf jeden Fall mitverantwortlich, ja klar, ja.
Und diese Industrie baut weiter Autos, egal was sie für Autos bauen, aber sie bauen erstmal Autos, die im Moment, was die Bundesrepublik Deutschland angeht, 60-70% aus Kohleverstromung hergestellt wird.
Mhm.
Also ich meine jetzt nicht den Betrieb von Autos, sondern die Herstellung von Autos. Ich meine, ein Elektroauto zu bauen, erst einmal neben den ganzen Problem mit Lithium und Batterien Verwertbarkeit. Diese Bleche müssen ja gebogen werden und diese Reifen müssen vulkanisiert werden und diese Schrauben müssen hergestellt werden. Und das ist klassische Industrietätigkeit, die ja allen möglichen innovativen Prozessen unterliegen können, aber es ist erstmal Industrietätigkeit, die einen enormen CO2-Anspruch haben. Richtig?
Ja, und das bleibt auch so mit dem Elektroauto, daran ändert sich nichts. Mir fällt gerade ein, es gab doch einen Konzern, einen Automobilkonzern, der gesagt hat, wir sind nicht mehr die Hersteller von Autos, sondern wir sind Provider für Mobilität. Wer war denn das? War das Mercedes oder Volkswagen? Oder? Das fand ich ziemlich intelligent, weil Mobilität heißt ja nicht automatisch dann Auto, sondern jedes Mobilitätsangebot, das nur denkbar ist. Und das schien mir irgendwie zukunftsträchtig zu sein, davon hört man aber nichts mehr. Jetzt bauen sie Elektroautos, okay, ja.
Ja,
aber wir brauchen gar keine Autos mehr. Also es ist wie mit der Bildzeitung.
Also hier auf dem Land muss ich da widersprechen, aber man kann sicherlich sehr viel auch mal einem anderen Prozess unterlegen. Das habe ich ja auch schon an dieser Stelle mehrfach betont. Jetzt hier auf dem Dorf stehen ja die Autos auch einen ganzen Tag am Hof.
Ja, klar.
So, und wenn du einkaufen gehst, dann kann man das ja auch so regeln, dass sich die Leute, die ja untereinander sehr wohl bekannt sind, auch absprechen, wer wem da unter die Arme greifen kann. Und ich habe das hier schon radikal vorgeschlagen, das ist aber nicht umgesetzt worden, dass wir einfach 3 Autos abschaffen aus dem Dorf. Ja, weil wir einfach, ich wäre auch der Erste, weil ich habe am meisten, wenn man den Zugriff auf die anderen bekommt, da ist auch der erste Schritt mitgemacht worden, aber diese Kollektivierung von Mobilität, dieses Zusammenführen von Mobilitätsbedürfnis und nicht individueller Mobilität, denn das ist auch ein Problem, dass die Industrie sich ja schafft, damit diese Nachfrage hergestellt wird. Also den Leuten ständig in den Kopf zu trimmen, ihr müsst euren Standort jetzt verlassen, ja, denn sonst ist keine Mobility da. Das ist der Kern des Problems.
Sonst
das
nimmst du nicht am Leben teil, genau.
Genau, genau.
Aber glaub mir, das, was ihr da anregt, das klappt jetzt noch nicht. Aber warte mal ein Jahr, maximal 2 Jahre. Dann wird man auf solche Lösungen greifen, überall. Und auf einmal werden wir ein Drittel weniger Autos brauchen.
Das glaubst du, von heute in einem Jahr. Also wir verabreden uns jetzt auf den dann wohl 11.09.2022. Du bist dann... komm,
sagen wir 23.
Bist dann 70?
Ja, ich bin dann 70.
Feierst du deinen 70. eigentlich?
Keine Ahnung, haben wir noch keine Pläne gemacht. Irgendwie muss man das schon feiern, ne?
Ja. Wie fühlt sich das an?
Also ich habe gedacht, ja schon vor Jahren, dass ich irgendwie nicht mehr gebraucht würde.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn dann die 7 davor steht, ja, also du kennst ja diese Ankündigung, ne? Schreibst irgendwas für die Presse und steht dann Thomas Koch, 70, Mediaplaner. Dass dann einfach nicht mehr gemacht wird. Ne? Da bin ich mir inzwischen nicht mehr so sicher und ich freue mich auf 2023, wenn wir wieder zusammenkommen. Und dann steht dann in der Presse Thomas Koch, 71.
Ein bisschen Werbung für Thomas Koch. Thomas Koch hat die beste Werbekampagne einer politischen Partei aller Zeiten mit begleitet im Media Driver Seat. Und egal, wo ich hier rumrenne, auch in Nordfriesland, lachen mich sympathische Gesichter der Genossen an, auf rotem Grund. Das ist wirklich eine große Strategie. Und ich muss jetzt wirklich unabhängig davon, was die anderen und wie wir selber verortet sind, wirklich sagen, das ist die beste Werbekampagne, die ich jemals gesehen habe vor einer Bundestagswahl. Und die hat sehr früh angefangen. Ist es vielleicht doch, du kennst das ja mehr als ich noch, gar nicht so unwichtig, wie viel Zeit Strategie hat?
Diese Kampagne, die wir vor ein paar Wochen haben starten sehen, sie unterlag einer Strategie, die stand schon vorher fest. Und wir sehen jetzt auf der Straße seit gestern, heute, die ersten Plakate der dritten Welle, wie wir es nennen, hat nichts mit Corona zu tun, wo wir dann draufschreiben, Kanzler. Ja, und das war von Anfang an geplant. Und der Witz ist, dass wir damals aber nicht haben wissen können, dass Olaf Scholz der Einzige ist, der glaubhaft sagen kann, dass er Kanzler wird. Da hat uns das Glück etwas zugespielt. Das ist Strategie, ja. Und diese Strategie ist entstanden im Gehirn von Raphael Brinkert und er machte einen unglaublich guten Job. Ja. Also ich bin schon gespannt darauf, wenn die Wahl vorbei ist und die Kommentatoren dann sich dieser Kampagnen wieder annehmen, da werden die Lobeshymnen noch lauter sein. Das ist unglaublich.
Und die anderen kommen wirklich total ins Schwimmen, weil sie ihre Strategie eigentlich nicht formulieren konnten, weil sie sich so unfassbar lange Zeit gelassen haben mit der Benennung ihrer Leute. Und die Annalena ist demontiert worden, weil sie weil sie eigentlich Petitessen als Fehler gemacht haben, die aber in diesem strukturkonservativen Wahlvolk beziehungsweise der strukturkonservativen medialen Öffentlichkeit nur drauf gewartet haben, dass eine junge, unerfahrene Mutter ansehnlich anzuschauen mit richtigen Rezepten Fehler macht und dann gibt's gnadenlos aufs Fressbrett.
Das ist sehr schade. Das Volk macht ja auch mit, ne? Und trampelt mit auf ihr rum. Du hast gerade wieder die Strategie angesprochen. Du, wenn ich keine habe, siehe CDU, dann kann ich sie auch nicht vermitteln. Ich habe hier gerade ein schönes Fundstück bei Twitter. Der Generalsekretär der CDU, der Ciemiak, der hat doch großflächig gewarnt jetzt, heute, gestern, vor einem Scheitern der EU unter einem Kanzler Scholz. Ich meine, daran erkennst du ja, dass sie keine Strategie haben, keine eigene. Und da hat der Lorenz Mayer bei Twitter geschrieben, Zitat, ich, Paul der Prophet, verkünde euch, wenn ihr nicht Armin, den Erlöser, wählt, werden sich am 26.09. Meerwasserflüsse und Quellen in Blut verwandeln, wird ein großer Hagel auf die Menschheit herniederfallen und ein rot-grünes Ungeheuer alles Leben auf dieser Erde vernichten. wundervoll.
Und ohne dass das jetzt abgesprochen ist, dieser Lorenz Mayer, ein Bildblogger und Taz-Redakteur, ist zu Gast in 14 Tagen bei uns.
Ja.
Unmittelbar vor der Wahl wird er nochmal seine Weltsicht preisgeben, damit wir auch die letzten Impfverweigerer und Nicht-SPD-Wähler noch umdrehen können, zumindest aber auf die Linke gehen. So, jetzt haben wir schon wieder über eine halbe Stunde vor uns hingefaselt. Wir haben zwei Rubriken noch zu bearbeiten. Mhm. Du hast mir den Vortritt gelassen in der sehr beliebten Rubrik Story of My Life. Und ich habe etwas in Erinnerung gebracht, weil jetzt gerade Hansi Flick mit seinem Team ja 12-0 Tore geschossen hat und alle drei Spiele gewonnen hat. Er war in Reykjavik in Island und ich erinnerte mich daran, dass ich auch mal in Island war, auch beruflich tatsächlich, anlässlich der Handball-Weltmeisterschaft, die in Island, ich glaube, 1996 stattfand oder 95. Und ich war zu Gast mit einer Pressedelegation und verschiedenen anderen Leuten, weil früher war es immer so, man wollte ja selber auch was erleben. Ich war ja 30 Jahre alt und Programmdirektor vom DSF, Deutsches Sportfernsehen. Und wir begleiteten also auf diese Insel, die damals ja noch wesentlich unbekannter war, als es vielleicht heute der Fall ist. Ja. Und haben dann eben diesen Tross mit durchgezogen. Wir waren im zentralen Hotel Borg. Und zwar im Mai. Es war so Ende Mai und es gab diese White Nights. Das heißt, in Island wird es zu dieser Jahreszeit einfach nicht dunkel. Das heißt, du liegst nachts um 3, guckst du draußen. Ja. Ja, es ist so milchig. Und ich war abends in diesem Hotel und es kamen Busladungen von jungen Leuten, die schon angetrunken waren, um zu feiern in Reykjavik. Es war ein Freitagabend. Und die werden dann auch nachts um 3, auch im Hellen, abgeholt, dann noch betrunkener. Und ich bin dann irgendwann ins Bett gegangen und habe geschlafen. Und plötzlich werde ich wach. Es war so 2 Uhr, 3 Uhr. Hab so einen digitalen Wecker am Bett noch gehabt. Und die Tür ging auf.
Ja.
Meine Hotelzimmertür ging auf. Und eine junge Frau, bekleidet mit einem lachsfarbenen Rock und einem weißen BH und Strümpfen, barfuß, ging an meinem Bett vorbei ins Bad.
Ja.
Und ich dachte mir, okay, du solltest vielleicht dann doch nicht diesen Methylalkohol trinken, immer abends in Reykjavik. Hab aber dann trotzdem, dann irgendwann ja hellwach, weil ja ein fremder Mensch in deinem Hotelzimmer ist, habe ich immer noch diesen Lichtschlitz gesehen vom Badezimmer und diese Ventilatoren, die da drin angingen. Und irgendwann hörte ich auch den Wasserstrahl und die Klo und dann war das vorbei und die Tür ging auf. Und jetzt muss man dazu sagen, es war so ein Doppelbett getrennt. Also dazwischen waren so ein, ja, und ich habe zur Wand hingelegen. Das heißt, das zum Bad hin stehende Bett war frei. Und diese Frau sah aus wie Tina Ruland. Ja, aber in Island sehen alle Frauen aus wie Tina Ruland. Legte sich in das Bett, hatte in ihrer Hand einen Zimmerschlüssel, der nicht mein Zimmerschlüssel war. Meine Zimmertür war nämlich offen, weil das Hotel Borg damals zumindest etwas ein rustikales, älteres Hotel war. Und dann habe ich mir das also wenige Minuten angeschaut, weil die Frau schlief einfach ein.
Und hatte ich überhaupt nicht bemerkt?
Null. Und dann habe ich sie geweckt, also so an ihrer Schulter gerüttelt und gesagt, hallo, hallo, you're wrong. Ja. Und dann wurde sie wach und schaute mich an und war aber immer noch nicht da, weil die Frau war nämlich betrunken.
Vermutlich, ja.
Und dann irgendwann sagte sie nur noch drei Worte und die aber repetierend. Ja. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Und oh my God, so heißt sie bei mir bis heute, oh my God, nahm dann die Tagesdecke von diesem Bett und verließ mein Zimmer. Das war mein Erlebnis, Story of my life, beruflicher Natur.
Hast du sie
ich habe sie nie wieder gesehen. Ich musste nur am nächsten Morgen, habe ich proaktiv an der Rezeption gesagt, dass da eine Tagesdecke fehlt in dem Bett und ich nicht weiß, wohin die Tagesdecke. Also irgendwo im Zimmer, woanders die, müssen die, zwei dieser Decken
auftauchen. Du hast erklärt, die Tagesdecke ist aufgestanden und hat meinen Raum und mein Zimmer verlassen.
Ich konnte es ja nicht erklären, mein Gott. Diese Geschichte ist wirklich passiert.
Wundervoll.
Ich weiß nicht, wer das war. Ich weiß auch nicht, was sie bewogen hat. Ich hab's so erlebt und ist mir eingefallen, weil wir jetzt gerade 4:0 gewonnen haben in Island und Jogi Löws Nachfolger einen guten Einstand hatte.
Aber du möchtest sie schon grüßen an dieser Stelle.
Naja, das war 1996, das ist also 25 Jahre her. Die Frau war so in meinem Alter, also ist sie jetzt Mitte 50. Dann kann man, ich weiß nicht, da sie oh my God sagte, muss sie Engländerin oder Amerikanerin gewesen sein, weil Isländer sprechen ja nicht automatisch Englisch, wenn sie besoffen sind.
Nicht, wenn sie betrunken aufwachen, nein.
Ja, so war das. Und das Podcast für Medienmacher, liebe Leute, fliegt nach Island, ihr erlebt Dinge wunderbar. Übrigens ein ganz, also damals war das ein bezaubernder Ort. Wir sind Snowcats gefahren auf dem Gletscher und sind eine halbe Stunde später im Meer schwimmen gegangen. Man konnte super essen, wir waren in diesen Geysirbädern drin, es war wirklich ein traumhaftes Erlebnis. Die Leute super nett. Witzigerweise, ich habe es nie nachrecherchiert, wurde damals erzählt, dass die Isländer zu 63% aus Tina Rulands bestehen. Dass sie also eine Population haben, wo die Männer deutlich im Nachteil sind. Und ich habe es nicht erfahren, weil ich natürlich, wenn du mit Handballnationalspielern unterwegs bist, stehst du am Wegesrand. Du bist dann nicht so wahnsinnig attraktiv, weil diese riesigen Typen, das sind schon richtige, das sind boah, leck mich am Arsch.
Aber pass auf, die Isländer sind doch bekannt dafür, dass, anders als andere Völker, ich glaube, jeder vierte oder jeder dritte Isländer schon ein Buch geschrieben hat. Das heißt, es ist anzunehmen, die schreiben wie wild, ne? Es ist anzunehmen, dass die Dame auch ein Buch veröffentlicht hat. Es ist weiterhin anzunehmen, dass sie diese Anekdote in dem Buch beschrieben hat. Und du machst dich jetzt bitte auf den Weg und suchst nach diesem Buch, in dem du vorkommst.
My Night with Kai. So, dann haben wir eine andere Rubrik, die wir alle 14 Tage bringen, nämlich Moll und Dur. Und weil wir die Sendung immer positiv ausklingen lassen wollen, darfst du jetzt mit Moll beginnen.
Ja, das ist die richtige Reihenfolge. Meine drei Molls, die nicht so schönen Dinge, sind erstens unsere Kampagne Stop Funding Hate Now, erreicht vermutlich morgen, spätestens übermorgen, die Marke von 600 identifizierten deutschen Unternehmen, die auf Hate und Fake News werben, und das ist an Trauer nicht zu überbieten. Es ist furchtbar. Verlassen wir sofort das Thema wieder und kommen.
Nee, du musst jetzt nochmal für die dann nur zukommenden Hörer erklären, was das für eine Kampagne ist und was diese Firmen da falsch machen.
Ja, kurz. Es handelt sich um automatisch ausgelieferte Werbung, wo ich also nicht entscheide, ich möchte auf spiegel.de werben, sondern ich möchte Männer erreichen im Alter von, die sich für Politik interessieren oder Sport oder ne, die gerade einen Kühlschrank gesucht haben bei Google oder weiß der Teufel was. Mhm. Und diese Menschen werden dann one-to-one personalisiert aufgesucht, dort wo sie auf den Websites zugegen sind. Und so landet dann die Werbung von namhaften deutschen Unternehmen auf Breitbart und Epoch Times und you name it.
Bearing also Arms. Rechtsradikalen Verherrlichern. Und Fake News
Transporteur. Ja, Fake News. Bearing Arms ist die Seite der US-Waffenlobby. Ne? Da möchte man als deutsche Bank unbedingt werben. So, und das decken wir auf und schreiben die Unternehmen an, und so ein Viertel irgendwie reagiert. Leider Gottes, mehr sind das nicht. Und versprechen dann ihre Werbung dort selbstverständlich, ne, zu überprüfen, weil das passt ja nicht zur Haltung des Unternehmens. Haben aber keine Ahnung, wie das da hingekommen sind. Ne? Es ist unglaublich, die Inkompetenz auf Seiten der Werbewirtschaft. Und ja, so 2-3 Wochen später entdecken wir dann bei den meisten Unternehmen die Werbung wieder. Das heißt, es ist ihnen nicht gelungen, abzustellen. Das ist ein Armutszeugnis der digitalen Industrie. Und leitet über zu meinem zweiten Moll, der OVK, das ist der Online-Vermarkterkreis. Der meldete gestern oder vorgestern, der digitale Display-Werbemarkt wächst in diesem Jahr in Deutschland um 23% und überspringt damit die Marke von 5 Milliarden Euro, die in digitale Werbung investiert werden. Und dazu kann ich eigentlich nur eins sagen, ihr habt alle einen Knall. Ja? Das ist...
Auch eine schöne Überschrift. Ich schreib's mal auf. Ihr habt alle einen Knall. Müssen Sie es alle anhören bis zu jetzt Minute 42, um herauszufinden, wer ihr ist.
Genau. Weil der Wert der digitalen Werbung und die Wirksamkeit der digitalen Werbung ist massiv in der Diskussion im Augenblick. Es gibt da ganz, ganz viele Baustellen, die wir bei vielen anderen Medien so gar nicht haben. Und dann wächst dieser Markt trotz dieser Probleme, dieser wirklich riesengroßen Probleme, um 23% von vergangenen Jahr auf dieses Jahr. Das ist ganz eindeutig ein Moll. Das kann man gar nicht molliger machen. Und das ist so mollig, dass es wehtut.
Molliger geht's nicht. Geht's nicht, ist auch eine schöne Überschrift. Molliger geht's nicht.
Und das Dritte ist Facebook. Also du merkst, ich befinde mich im Augenblick sehr intensiv in der digitalen Welt. Die stehen schon wieder in der Kritik, dieses Mal als Herd für die Verbreitung von Fehlinformationen. Die Überschrift zu dieser Meldung heißt, Fehlinformationen haben ein Zuhause gefunden. Das finde ich, besser kann man das nicht beschreiben. Und zwar hat die New York University, die zusammenarbeitet in diesem Fall mit der Université Grenoble-Alpes, das im Zeitraum vom Sommer letzten Jahres bis Anfang diesen Jahres Beiträge von Nachrichtenseiten, die für die Verbreitung von Desinformation bekannt sind, 6-mal häufiger von Facebook-Nutzern angeklickt, geliked und geteilt werden als vertrauenswürdige Quellen. Ein neuer Höhepunkt der Desinformation, danke Facebook.
Ja, und wer das weiterverfolgen will, der sollte Inside Facebook lesen, das Buch, das ja millionenfach verbreitet wurde von Cecilia Kang und Shira Frankel. Die haben ehrlicherweise nicht mal mehr erschütternd, obwohl das ganze Buch total erschütternd ist, aber es erschüttert einen nicht mehr, weil man irgendwie denkt, dass man das alles schon weiß. Ja, ich kann nur immer wieder aufrufen, zumindest mal Facebook zu meiden. Jetzt sind wir bei Dur angekommen.
Ja, endlich. Ja, schön. Ja. Gib uns was Schönes, komm.
Was Schönes. Ja, dann nehmen wir mal direkt vorweg. Ich freue mich total, auch in dieser Woche, über die SPD-Kampagne, die wirklich deswegen so stark ist, weil sie Inhalte transportiert, weil sie ein Gesicht transportiert, weil sie eine Überzeugung transportiert, weil sie sehr gute handwerkliche Arbeit ist und weil sie auffällig ist. Und das ist mal mindestens ein Dur wert. Die zweite Dur kriegt Hans Flick, weil er scheint wirklich etwas zu können, was zumindest die, die es nicht können, nicht können. Nämlich aus sehr gutem Potenzial was Gutes rauszuholen. Das scheint er besser zu können als zumindest sein ehemaliger Mentor Jogi Löw. Denn die Jungs, die da Fußball spielen, die können das alle schon von Haus aus sehr, sehr lange, sehr, sehr gut. Aber vielleicht lässt er sie auch so spielen, wie sie es am besten können. Und da es alles Weltklasse-Leute sind, ist das vielleicht kein schlechtes Rezept. Und deswegen wollte er auch zum DFB. Ich kann mir Spiele aber trotzdem nicht anschauen, weil es ja WM-Qualifikation ist. Und die WM, zu der man sich da qualifiziert, werde ich zu keiner Minute anschauen, weil sie Weihnachten in Katar stattfindet. Und mein persönlicher Protest, so wie ich dagegen protestiere, dass Tele 5 so behandelt wurde, wie sie behandelt wurden, und ich seit fast jetzt einem Jahr die Haare wachsen lasse und ich wirklich aussehe wie ein geschändetes Krähennest, ist mir egal. Ich bleibe bei meiner Haltung und ich wette jetzt, ja, 1.000 Euro, dass ich keine Sekunde von WM-Qualifikationen und keine Sekunde der WM schauen werde. Und ich bin so ehrlich, dass wenn das nicht passiert, gehen diese 1.000 Euro an einen guten Zweck. Und jeder, der will, kann mir unter kai@blablasberg schreiben, dass er dagegen hält.
Das finde ich gut. Übrigens Kai Yeti Blasberg.
Ich habe manchmal das Aussehen von einem etwas jüngeren als heute, etwas jüngeren Reinhold Messner.
Ja, genau. Ja, das Bild kommt einem tatsächlich. Sag mal, bei Hansi Flick, was glaubst du, wie viele Fußballfans in Deutschland irgendwie gehofft haben, dass er scheitert? So, es gibt ja viele solche Menschen, ne?
Ja, ich habe ja vom Scheitern persönlich gar nichts, außer einen kleinen Skandal, aber das Scheitern bringt ja nichts. Das Scheitern scheitert und dann ist es weg, ja? Es gehört dazu, es ist auch wichtig, dass man scheitert. Aber das sind ja dann keine Fans, sondern Fußballverachter. Ich will nicht, dass der scheitert, ich will, dass er Erfolg hat, aber ich will diese Art von Fußball, also nicht die Spielart, sondern diese hoch überkommerzialisierte Art und Weise. Ich schaue Sportschau, da gibt's die dritte Liga, ich gehe hier in die Landesliga Fußball gucken bei meinem Nachbarn, das ist guter Sport, das ist ehrlich und die Wurst schmeckt manchmal ganz gut. Ich habe aber noch ein drittes Duo, das habe ich gesehen beim ZDF, im Netz der Camorra mit Tobias Moretti, ein Zweiteiler, der diese Woche lief, und das war richtig großartig. Das war großartig. Es hat mich gepackt, gefesselt, obwohl es wirklich fast schon elegisch erzählt war. Es war ganz, ganz toll gemacht und witzigerweise eine Koproduktion vom ZDF und Servus TV, dem Red Bull-Sender. Stell dir mal vor.
Das ist sehr ungewöhnlich, weil das hätte ich von Servus nicht erwartet.
Ja, da kann man mal sehen, lieber Mateschitz, was du mit Geld alles Gutes machen kannst, außer den ganzen Tag nur Scheiße bauen. Also, ne? In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir jetzt mal Wochenende, hoch die Hände.
Ich freue mich sehr drauf, wünsche dir ein wundervolles und unseren Hörern auch. Macht euch eine schöne Zeit, bleibt positiv.
Alles Gute, juhu,
tschüss.
Das waren zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.